Pflegegeplänke, der True Crime Podcast. Bevor wir in den heutigen Fall starten, eine Inhaltswarnung. Wir werden heute das Thema Mord an Babys und kleinen Kindern behandeln. Wer mit diesem Thema nicht umgehen kann oder zu sensibel ist, sollte diese Folge lieber überspringen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflegegeplänkel. Heute bin ich alleine. Uschi ist leider verhindert. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Wie euch mit Sicherheit schon aufgefallen ist, gab es jetzt längere Zeit keine Folge. Das hat mehrere Gründe. Zum einen machen wir das Ganze nebenbei als Hobby. Da haben andere Sachen einfach Priorität, so wie Arbeit. Und ja, bei Uschi wisst ihr ja, dass sie in Ausbildung ist und das heißt, sie muss sehr viel lernen, da dies eine sehr anspruchsvolle Ausbildung ist. Zudem waren wir auch zwischenzeitlich krank. Und das sind so die Hauptgründe, warum jetzt in letzter Zeit keine Episode oder keine Folge mehr kam. Heute ist es soweit, heute gibt es wieder eine neue Folge. Zum Einstieg, es geht um die Krankenschwester Jeannie Ann Jones, die in einem texanischen Krankenhaus angestellt war. Eigentlich ist ja ein Krankenhaus eher ein Ort der Erholung, in dem man sich sicher fühlt. Man geht in ein Krankenhaus, um gesund zu werden. Man erwartet eine liebevolle Pflege, einen respektvollen Umgang. Doch in dem texanischen Krankenhaus sterben plötzlich zahlreiche Babys und Kleinkinder. Und die Gründe dafür sind nicht ersichtlich. Also sie stehen in keinerlei Verbindung mit irgendetwas, auch nicht mit den Erkrankungen, warum sie eigentlich ins Krankenhaus gekommen sind. Kommen wir erstmal zu der Hauptperson, zu Jeannie Ann Jones. Sie wird am 13. Juli 1950 in San Antonio in Texas geboren. Sie wächst in einer wohlhabenden Familie auf. Dort genießt sie eine sehr behütete Kindheit, wurde aber adoptiert. Das hat man ihr dann auch später erzählt und das ist ein Punkt, der ihr Leben lang eine wichtige Rolle spielt oder der sie sehr beschäftigt. Schon als Jugendliche zeigte sie ein großes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, aber auch nach Kontrolle. Und ihr war es immer sehr wichtig, Bestätigung zu bekommen für das, was sie getan hat. Das waren Attribute, die sie eingefordert hat und wie gesagt, die ihr sehr, sehr wichtig waren und einen sehr hohen Stellenwert hatten. Nach der Schule studierte sie kurz Medizin. Sie bricht das Studium aber relativ schnell wieder ab und entschied sich, in die Pflege zu gehen. Und 1977, nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung, beginnt sie als Krankenschwester im Bexar County Hospital auf einer Kindesstation. Und hier findet sie auch das, was sie sucht, nämlich die eben angesprochenen Punkte wie Bewunderung, aber auch Verantwortung und die Macht, anderen Menschen das Leben zu retten. Die Bestätigung, die sie sehr wichtig findet, kann sie dort einfordern. Das sind so Sachen, die sie mit dem Erwerb des Berufes, der Krankenschwester, sehr gut ausleben kann. Ein Jahr später, 1978, häufen sich dann aber auf der Kinderstation plötzlich auftretende Notfälle. Also Kinder sind instabil, geraten von jetzt auf gleich in lebensbedrohliche Krisen, sowie Atemstillstände, Herzversagen, Lähmungen, die sich keiner erklären konnte. Und immer war Krankenschwester Jeannie Jones in der Nähe und konnte eingreifen und hat auch sehr schnell reagiert. Sie ist immer diejenige gewesen, die dann den Alarm gedrückt hat oder um Hilfe gerufen hat, die die Reanimation durchgeführt hat, sie war immer die, die als Ersthelfer fungierte. Und dafür wurde sie gefeiert. Man nannte sie Heldin, man nannte sie auch Engel in Weiß. Also sie hat dort schon dann ihre Bestätigung bekommen für das, was sie getan hat. Aber hinter so einer Maskerade verbirgt sich dann doch ein dunkles Muster, was sich immer wiederholt, denn Jeannie Jones injiziert den Babys und den Kleinkindern ja ohne medizinische Begründung und ohne dass das jemand weiß, Muskelrelaxantien, kleine Exkursrelaxantien sind oder Muskelrelaxantien sind ja ein Medikament, was die Muskulatur zum Erliegen bringt. Und zudem spritzt sie Heparin. Heparin ist ein sehr hoch dosierter Blutverdünner. Und ja, die Relaxantien führen in der Regel zu, also wenn sie hoch so dosiert verabreicht werden, zu Atemstillständen. Da ja dann auch die Atemhilfsmuskulatur zum Erliegen kommt. Und das Heparin sorgt für innere Blutungen. Da reichen schon kleinste Verletzungen oder Gefäßverletzungen, die dann zu einer massiven Blutung führen können. Ihr Ziel ist es nicht, die Kinder oder die Babys zu töten. Das sagt sie auch später aus. Also das ist nicht der Tod ist das Ziel, sondern ja, ein Kreislaufversagen, ein Kollaps, in dem sie dann eingreifen kann und als, ja, als Retterin glänzen kann. Ja, und damit kommen wir dann wieder zu einem Punkt, den wir schon öfters in unserem Podcast hatten, beziehungsweise in unseren Fällen, nämlich zu dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Also meines Erachtens nach, also in den Medien, weil es ja ein amerikanischer Fall ist, wird gesprochen von Heldensyndrom oder Helfersyndrom, ist aber mit dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom gleichzusetzen. Auch hier ein kleiner Exkurs noch einmal, das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom zeigt sich dadurch, dass Menschen anderen Menschen, meist in ihrem näheren Umfeld, bewusst Schaden zufügen und sie in eine lebensbedrohliche Situation führen, in der Regel durch Medikamentenmissbrauch, um sie dort wieder herauszuholen und im Nachhinein dafür die Anerkennung zu bekommen, Bewunderung zu bekommen, Zuwendung zu bekommen. Und sich dann, ja, wie Jeannie Jones auch als Retterin, als Heldin feiern zu lassen. Zu einem hohen Prozentsatz, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, zu wie viel Prozent, das kann ich euch aber auch mal noch in die Shownotes schreiben, betrifft das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom Eltern, insbesondere Frauen, also Mütter, die daran leiden oder darunter leiden. Und das macht eine sehr große Zahl der Erkrankten aus. Aber jetzt zurück zu Jeannie Jones. Mit jedem Monat, in dem sie in dem Krankenhaus arbeitet, steigt die Zahl dieser unerklärten und tragischen Fälle, meist Todesfälle. Und die Kollegen, also die Ärzte und Schwestern, ja, tuscheln dann auch so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand, aber wagen keinen richtigen Verdacht. Also es wird nicht ausgesprochen, was sie vermuten oder was sie befürchten. In der Hierarchie des Krankenhauses steht Jeannie Jones unter dem Schutz der Leitung, die sie als sehr engagiert und mutige Krankenschwester beschreibt. Aber auf der anderen Seite häufen sich halt auch die Dokumentationen über diese häufigen Todesfälle und ja, Kreislaufzusammenbrüche und beziehungsweise diese herbeigeführten oder vermutlich herbeigeführten lebensbedrohlichen Krisen, die auch beschreiben, dass unerklärliche Blutwerte auftreten, ja, diese plötzlichen Atemstillstände, Kinder haben erweiterte Pupillen, all dies häuft sich und das wird ja auch irgendwo dokumentiert, weil ja auch andere Pflegekräfte dort arbeiten, die ja dann aber auch diese Veränderung an den Kindern wahrnehmen und auch dokumentieren. Und immer wieder steht auf diesen Berichten, dass halt die diensthabende Schwester Jeannie Jones ist. Und eine Ärztin, nämlich Frau Dr. Catherine Holland, wird misstrauisch. Sie beginnt die Daten, die sie gesammelt hat, zu analysieren und stellt Fragen. Und ihr fällt halt auf, dass halt wirklich alle Zwischenfälle immer dann passieren, wenn Jones Schicht hat. Und das kommt ihr halt ein bisschen sehr merkwürdig vor. Aber viel passiert auch nicht, außer dass Jeannie Jones entlassen wird. Ja, und anstatt das irgendwie zur Anzeige zu bringen, entscheidet man sich für den einfachen Weg. Man entlässt sie, löscht ihre Personalakte und stellt eine neue Pflegekraft ein. Und damit wird das Ganze unter den Teppich gekehrt. Und dass das halt auch ein Fehler ist, das hatten wir schon mal in dem Fall Charles Cullen. Wenn ihr da nochmal reinhören möchtet, das ist Folge 11. Ja, dass das halt sehr, dass das ein Fehler ist, solche Sachen einfach ja, unter den Teppich zu kehren. Wie gesagt, haben wir dort schon erlebt, denn Jeannie Jones ja, be bekommt sofort eine neue Anstellung, und zwar in einer kleinen Kinderklinik in Kerrville, Texas. Und ja, dort wiederholt sich das Muster. Innerhalb kürzester Zeit, nachdem sie dort angefangen hat zu arbeiten, mehrere Kinder erleiden plötzlich Herzstillstände oder halt auch wieder Atemstillstände und ja, generell lebensbedrohliche, nein, nicht Maßnahmen, lebensbedrohliche Situationen. Und darunter ist auch die 15 Monate alte Chelsea McCallan, die ja am 17. September 1982 eigentlich nur wegen einer leichten Erkältung behandelt wird im Krankenhaus. Ihre Eltern hatten sich Sorgen gemacht, es war das erste Kind und dann ist man eigentlich generell ein bisschen vorsichtiger, aber sie war halt einfach nur wegen einer Erkältung im Krankenhaus und Jones injiziert ihr nachts ein starkes Beruhigungsmittel und die kleine Chelsea hört daraufhin zu atmen und ja, Jeannie Jones leitet sofort die Wiederbelebung ein. Auch die anderen Ärzte sind dabei und versuchen irgendwie das Leben des Kindes zu retten. Aber die Reanimationen scheitern und Chelsea stirbt in dieser Nacht. Und der Tod der kleinen Chelsea führt schließlich dazu, dass Ermittlungen eingeleitet werden. Die Ärzte und ja, in Amerika ist es so, dass die meisten Kliniken eine interne Apotheke haben und auch dem Apotheker, der dort beschäftigt war, die stellen fest, dass einige Dosen eines Narkosemittels fehlen. Das kann man ja anhand der Medikamentbestände einfach nachvollziehen. Also was habe ich und was müsste da sein? Und wieder stellt sich heraus, dass Jeannie Jones die einzige war, die zu diesen Zeitpunkten Dienst hatte und die auch Zugang hatte zu den Medikamenten, denn es darf halt auch nicht jeder da rein. 1983 beginnt die Polizei von Texas offiziell an zu ermitteln. In über 40 verdächtigen Todesfällen wird ermittelt und es wird geprüft, inwiefern ja die Babys oder beziehungsweise die Kinder tatsächlich Medikamente im Körper hatten, die nicht ärztlich angeordnet waren oder für die es auch keine ja, Berechtigung gab, sie überhaupt bekommen zu müssen. Und Jeannie Jones wird festgenommen und auch vor Gericht gestellt. Zunächst nur wegen des Todes der kleinen Chelsea, aber nicht wegen der anderen Verdachtsfälle. Während des Prozesses zeigt sie keinerlei Reue. Sie bestreitet jede Schuld und behauptet selber von sich, dass sie ja das Opfer ist, dass die Kollegen da Intrigen gespinnt hätten und alle gegen sie gewesen sind und sie hätte keine Schuld, sie hat den Kindern das nicht angetan, so ihre Aussage. Doch die Beweislage ist ja sehr schwerwiegend und sehr, ja, sehr erdrückend. Es fehlen Medikamente, es werden toxische Spuren in den Leichen der Babys und Kinder gefunden. Also das ist halt auch mal ein bisschen schwer. Es konnten auch nicht alle Verdachtsfälle nachgewiesen werden, weil man ja zu den Eltern der verstorbenen Kinder hingehen muss und muss die um Erlaubnis fragen, die Kinderleichen zu exhumieren, um dort nochmal eine toxische und toxologische Untersuchung zu machen. Und ich denke, wir können uns alle ja einigermaßen gut vorstellen, dass das für die meisten Eltern wahrscheinlich nicht sehr einfach ist. Aber dennoch haben einige Eltern dem Ganzen zugestimmt und die Polizei hat, wie gesagt, ja, toxologische Untersuchungen durchgeführt und konnte auch tatsächlich die Medikamente nachweisen in den Kinderleichen. Und somit wurde 1984, also noch ein Jahr später, Jeannie Jones zu 99 Jahren Haft verurteilt und in einem zweiten Prozess, in dem es dann nur noch um die versuchten Morde ging, erhielt sie dann nochmal weitere 60 Jahre für versuchten Mord. Dennoch bleibt vieles unaufgeklärt, da viele der Taten in den 1970er Jahren begangen wurden, wo die Dokumentation in den Krankenhäusern jetzt nicht so gut, will ich nicht sagen, aber nicht den Standard hat, so wie es heute ist. Und vieles auch tatsächlich nicht protokolliert wurde, ja, wurden halt viele Taten nicht gänzlich geklärt oder blieben unaufgeklärt. Jeannie Jones, ja, war fast 30 Jahre lang im Gefängnis und im Jahr 2017 sollte sie aufgrund einer Gesetzeslücke früher entlassen werden. Und ja, die Nachricht löste oder schlug ein wie eine Bombe, vor allen Dingen bei den Eltern der Kinder und stieß natürlich selbstverständlich auf großes Unverständnis. Und die Polizei war dann auch so ein bisschen gedrängt dahin, nochmal die Ermittlungen aufzunehmen. Und ja, 2017 war man halt aber auch schon in der Lage, auch aus kleinsten Spuren in den Überresten der Kinderleichen noch ja, Rückstände der Medikamente nachzuweisen. Also es geht nicht bei allen Medikamenten oder bei allen Substanzen im Körper, aber bei vielen geht das tatsächlich noch. Und somit wurden dann auch tatsächlich noch weitere Taten aufgeklärt und konnten Jeannie Jones zur Last gelegt werden. Und sie wurde 2020 erneut zu lebenslanger Haft verurteilt. Heute, also über 40 Jahre nach ihren ersten Morden, sitzt sie immer noch in Haft und sie hat auch keinerlei Aussicht auf frühzeitige Entlassung. Und ja, für die Eltern ist das, glaube ich, nochmal abschließend eine Genugtuung, möchte ich nicht sagen, aber abschließend nochmal eine Sicherheit, dass diese Frau nie wieder rauskommen wird aus der Haft, um vielleicht noch anderen Kindern auch das zuzuführen, woran ihre Kinder gestorben sind. Ich glaube, das ist dann auch für die Opfer, also für die Eltern, ganz wichtig und man kann vielleicht mit dem Tod des eigenen Kindes etwas besser abschließen. Ich weiß, das bringt die Kinder nicht wieder zurück, dessen bin ich mir bewusst. Aber es macht es vielleicht ein bisschen erträglicher. Ja, nochmal zu dem Punkt, warum tut man so etwas? Eingehend haben wir ja schon über das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom gesprochen. Und während des Prozesses haben mir halt auch mehrere Psychologen bescheinigt, dass sie ja, eine klassische Ausprägung des Heldensyndroms oder des Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom hat. Und ja, dies ist eine pathologische Form des Helferkomplexes. Sie selber sagt aus, sie wollte gebraucht werden, gesehen werden und bewundert werden. Sie schuf halt Krisen, um als Retterin aufzutreten, aber sie tötete dabei diejenigen, die ihr am meisten vertraut haben, nämlich ihre Patienten oder die kleinen, jungen Patienten. Auch die Eltern haben ihr natürlich vertraut. Also wenn ich mit meinem Kind ins Krankenhaus gehe, da haben wir auch schon eingangs drüber gesprochen, dann wiege ich mich im Krankenhaus in einer gewissen, ja, Sicherheit und gebe Vertrauen voraus, weil mein Kind wieder gesund werden soll, und dann passieren dann solche schrecklichen Taten, ja, womit dann auch in dem Moment keiner rechnet. Und ich glaube, das ist auch das, was mit am schlimmsten vielleicht ist, weil man einfach mit solchen Sachen in einem Krankenhaus nicht rechnet. Und damit kommen wir zum Ende unserer heutigen Folge. Heute etwas kurz und knapp. Ich bedanke mich fürs Zuhören, für eure Zeit, die ihr uns geschenkt habt, um hier zuzuhören. Wir hören uns in 14 Tagen wieder, und ich hoffe und wünsche mir auch zusammen mit Uschi. Habt bis dahin eine gute Zeit. Ich bin raus und ja, bis in 14 Tagen. Tschüss.
Pflegegeplänkel, der True Crime Podcast.